Ich lese aus Markus 9, die Verse 33 bis 35. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er daheim war, fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Sie aber schwiegen. Denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener.
Urteilen und beurteilt werden, das spielt eine große Rolle in unserem Leben. Im Leben überhaupt und besonders nochmal im Leben in einer Unistadt. Wir urteilen ständig und wir müssen dies tun. Wir bilden uns ein Urteil über politische Alternativen, über bestimmte Sachverhalte, über verschiedene Optionen, aber auch über andere und über uns selbst. Und das ist der Punkt, um den es heute Abend geht. Wir urteilen über andere und wir werden auch ständig beurteilt. Meistens passiert das ganz unausgesprochen. Und wir entnehmen das Urteil mehr dem, wie andere sich uns gegenüber verhalten. Aber manchmal wird so ein Urteil auch ausgesprochen, explizit. Und das sind Situationen, die für die meisten von uns einen besonderen Schrecken enthalten. Für viele Studierende ist sowas zum Beispiel die Situation zu Semesterende. Da wird ein Urteil nicht nur explizit, sondern es wird sogar in Zahlen erhoben. Und die sind gefährlich, eben weil sie scheinbar objektiv sind. Als ich mein Studium mit 1,5 und nicht mit der Bestnote abgeschlossen hatte, das war für mich eine Riesenenttäuschung. Sag nicht ich, sondern so las ich das neulich von einer Studentin. Und diese anspruchsvolle junge Dame ist kein Einzelfall. Eine Professorin berichtete mir neulich, alles unter dem zweistelligen Punktbereich ist für viele Studierende schlechthin indiskutabel. Was für ein Stress. Aber Noten sind für viele Menschen wichtig. Spätestens in der Schule erhalten wir eine entsprechende Prägung. Und vielleicht sogar schon im Elternhaus. Ich glaube, ganz entscheidend, wie wir später mit Prüfungsstress umgehen, ist, mit welchem Blick uns unsere Eltern angesehen haben und ansehen. Ist der liebevoll und annehmend oder kritisch, abschätzig? Ich denke an einen Studenten, der hatte auf seinem ganzen Studium so etwas wie eine Hypothek durch das Vorurteil seines Vaters: Das schaffst du sowieso nicht. Und mir fiel immer auf, mit was für einem kritischen Blick er auch auf andere schaute. Und darin wird was Besonderes deutlich, nämlich, ich kann mit anderen immer nur so umgehen, wie ich auch mit mir selber umgehe. Ein anderes Beispiel im Leben vieler Frauen und durchaus nicht nur, spielt immer noch ein Utensil eine wichtige Rolle, nämlich die Waage. Und ich glaube, das ist deswegen so, weil sie in ein scheinbar objektives Urteil über unsere Schönheit erhebt, nämlich in Zahlen. Und wer da sensibel ist, verletzbar ist, das hat oft mit dem Blick auch der Mutter zu tun. Aber auch unabhängig davon, wie der Blick unserer Eltern auf uns war und ist, ich glaube, das gehört zu unserer biologischen Grundausstattung dazu, dass wir andere beurteilen und uns selbst am Urteil anderer messen. Ich möchte euch gedanklich an einen besonderen Ort einladen, nämlich in einen Hühnerstall. Wenn ich in meinem Homeoffice sitze, da blicke ich von meinem Schreibtisch aus durch das Fenster immer so auf eine Hühnerherde. Also Stellt euch vor, wir nehmen 10 beliebige Hühner, die sich völlig fremd sind. Wir stecken die miteinander in so ein Gehege und streuen ein bisschen Futter aus. Ich weiß nicht, ob Biologen anwesend sind, aber da können wir etwas Erstaunliches beobachten. Nämlich, innerhalb von wenigen Minuten werden die Hühner eine Hierarchie aufbauen. Man kann es auch einfacher sagen, sie werden eine Hackordnung aufstellen. Und das geht so, anhand von einer Reihe kleinerer Gefechte werden sie instinktiv festlegen, welches Huhn Nummer 1 ist und danach Nummer 2 und so weiter bis zu Huhn Nummer 10. Und nun passiert Folgendes. Huhn Nummer 1 hackt nach Huhn Nummer 2, ohne dafür bestraft zu werden. Huhn Nummer 2 erträgt zwar diese Behandlung durch Huhn Nummer 1, hackt aber nach Huhn Nummer 3. Nummer 3 wiederum lässt seinen Frust an Nummer 4 aus. Und diese Hackordnung setzt sich fort bis zum unglücklichen Huhn Nummer 10, das zwar die Hiebe von oben kassiert, aber niemanden mehr hat, an dem es seinen Frust auslassen kann. Warum erzähle ich das? Etwas Vergleichbares passiert oft auch unter uns Menschen. Es passiert auf Familienfesten, auf Klassen- oder ehemaligen Treffen. Es passiert ganz sicher in Firmen und manchmal sogar in christlichen Gemeinden. Wer gehört zu welchem Kreis? Natürlich, bei uns Menschen passiert das nicht in der Eindeutigkeit und Brutalität wie bei den Hühnern. Aber subtiler, und das ist ja manchmal noch gefährlicher. Fast alle von uns beäugen die anderen nicht nur wohlwollend. Wir messen einander immer wieder auch abschätzig und ordnen uns selbst im Verhältnis zu anderen ein. Wer ist intelligenter, kompetenter, erfolgreicher, schöner, schlanker, beliebter? Und was am Beispiel des Hühnerstalles besonders deutlich wird, ist diese Härte, die diesem Urteil im Grunde innewohnt. In Zahlen besonders. Über die anderen das Urteil und über uns selbst. Wo in so einer Hackordnung ordnet ihr euch ein? Mischt ihr immer vorne mit? Oder seid ihr eins von den letzten Hühnern? Oder vielleicht auch so im Mittelfeld? Unser Selbstbewusstsein und unsere Beziehung zu anderen Menschen hängen ganz entscheidend davon ab, wie wir uns im Verhältnis zu anderen einordnen und bewerten. Und wir alle neigen dazu, die in der Hackordnung über uns Stehenden zuvorkommend und ehrerbietig zu behandeln und den unter uns Stehenden eher mit mangelnder Aufmerksamkeit zu begegnen. Rebecca hat uns gerade eben einen Text aus dem Evangelium vorgelesen, aus Markus 9. Schon unter den Jüngern war das die Frage: Wer ist der Größte unter uns? Wer ist die Nummer 1? Und ich glaube, das ist eine urmenschliche Frage. Und Jesus sagt, so soll es unter euch nicht sein. Wenn wir mit Jesus zu tun bekommen, dann erleben wir immer wieder, dass wir umdenken müssen. Buße, die zum christlichen Leben gehört, heißt auf Griechisch Metanoia. Und das heißt übersetzt eigentlich Umkehrung des Denkens. Ich lese den Predigttext, der steht bei Matthäus im 5. Kapitel. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Dieser Textabschnitt ist bei Luther überschrieben mit den Worten vom Richtgeist. Nach Luther ist es also ein bestimmter Geist, der in diesem Denken herrscht. Und dieser Geist ist nicht der Geist Jesu. Und dieser Geist tut vor allen Dingen eines, nämlich er bestimmt unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ich nehme etwas am anderen wahr, das nicht in Ordnung ist. Kennen wir alle. In dem Falle ein Splitter im Auge. Das schmerzt. Und da liegt es nahe, Hilfe anzubieten. Nicht zufällig wendet sich Matthäus in seinem Bild an die christliche Gemeinde. Du, ich glaube, du hast da ein Problem. Ich werde es dir mal sagen. Nur, was mit dem anderen wirklich los ist, das kann ich gar nicht erkennen, solange ein Balke in meinem Auge steckt. Macht euch das mal klar. Ich glaube, für die meisten von uns ist dieser Text schon so bekannt, dass wir ihn gar nicht mehr wirklich aufmerksam hören, was da gesagt wird. Ein Balken im eigenen Auge. Und dann gehe ich auf den anderen zu und sage, hier, ich glaube, du hast da ein Problem mit dem Splitter. Das ist im Grunde urkomisch. Und das ist total dramatisch. Denn das heißt, ich bin's, der Hilfe braucht. Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bilde etwas, was in uns selber ist. Was nicht in uns selber ist, regt uns nicht auf, hat Hermann Hesse gesagt. Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bilde etwas, was in uns selber ist. Was nicht in uns selber ist, regt uns nicht auf. Vielleicht können wir so kurz die Gedanken schweifen lassen. Wo ist irgendjemand, der mir mit seiner komischen Art immer tierisch auf den Geist geht? Und mal die Frage an uns ranlassen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Manchmal braucht man etwas, aber ich verspreche euch, es hat mit uns selbst zu tun. Nach den Erkenntnissen der Psychologie steckt hinter hartem Richten und Verurteilen meistens eine Angst, nämlich die Angst, sich mit sich selber zu beschäftigen, mit den eigenen Fehlern und Schwächen, mit den eigenen Grenzen und mit der eigenen Unvollkommenheit. Und sich dem zu stellen, das ist schmerzlich und auch anstrengend. Wesentlich einfacher ist das, das auf den anderen zu projizieren und ihm überzustülpen. Der andere, der geht mir auf den Geist, der macht Fehler, der hat Schuld oder die. Das ist erstmal leichter, nur froh macht das nicht. Im Gegenteil, wenn einer in sich selbst nicht geklärt ist und das in Beziehungen zu anderen hineinträgt, das macht ungute Schwingungen. Das hat ein zerstörerisches Potenzial und verdirbt das Miteinander. Was der Mensch sät, das wird er ernten, heißt es in der Bibel. Wie einer anderen begegnet, das schafft eine Atmosphäre, in die er dann selbst hineingerät. Kennt ihr das? Bestimmt. Es gibt Menschen, in deren Nähe hält man sich nicht gerne auf. Und es gibt andere, bei denen fühlt man sich einfach wohl, da fühlt man sich angenommen, von denen geht Akzeptanz aus. Liebe macht blind, sagt das Sprichwort. Aber ich glaube, das gehört nur zur ersten, vielleicht noch blinden Verliebtheit. Liebe, behaupte ich, macht im Gegenteil sehend. Wer liebt, sieht oft auch ganz genau, schmerzlich genau. Nämlich sieht auch die Schwächen des Geliebten. Und die große Kunst ist es, sehend zu werden und in der Liebe zu bleiben. Und ich glaube, Jesus gehörte zu den Menschen, die das konnten. Und das ist ein Teil auch unserer Berufung, auch Christen. Im Epheserbrief heißt es an einer Stelle, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Also sehen und und dann ganz klar sehen und dann nicht urteilen, sondern lieben. Das ist die Aufgabe. Und die Begründung, warum wir so leben und sein sollen, die ist gar nicht anthropologisch, sondern die ist theologisch. Sie gründet im Wesen Gottes. Zu diesem Predigttext in Matthäus 7 gibt es eine synoptische Parallele bei Lukas im Kapitel 6. Und dort gibt es eine ganz wichtige Ergänzung. Dort heißt es nämlich, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit. In der Muttersprache Jesu ist dieses Wort verwandt mit dem Ausdruck für Mutterschoß. Also dem Ort, wo das Leben entsteht, trotz allem, was wir wissen, immer noch geheimnisvoll. Wo es heranwächst, geborgen und geschützt. Und von diesem Ort her kommt das Mitleid, das Erbarmen für ein lebendiges Wesen. Und aus diesem Schutzraum, der, so dachten das die Leute im Ersten Testament, diesem Schutzraum, der Gott selbst gehört. Dort, wo das Leben sich entwickelt, da wohnt auch die Barmherzigkeit. Leben und Barmherzigkeit gehören zusammen. Leben braucht Barmherzigkeit. Und auch unser eigenes Leben braucht den barmherzigen Blick. Einer, der das wusste und das gelebt hat, war Jesus Christus. In der gesamten Geschichte der Menschheit war niemand ein qualifizierterer Kandidat für die Spitze der Hackordnung als er. König der Könige hat man ihn auch genannt. Wir haben es vorhin gesungen. Doch Jesus Christus war überhaupt kein Freund solchen Rankings. Man kann sein ganzes Leben verstehen als Protest gegen die menschlichen Versuche, einander einzuordnen und zu beurteilen. Das Urteil gebührt Gott. Das war ein Teil seiner Botschaft. Jesus suchte die Nähe zu den Menschen und besonders zu Aussätzigen, Prostituierten und stadtbekannten Sündern. Er nutzte seine Macht für die Machtlosen, zeigte seine Liebe denen, die nicht geliebt wurden und diente solchen, die keine Gegenleistung dafür erbringen konnten. Meistens, so kann man sagen, konzentrierte er sich auf die Hühner Nummer 8, 9 und 10. Und falls ihr euch vorhin insgeheim bei den Hühnern dieser Kategorie eingeordnet habt, ich glaube, dann ist das doch eine gute Nachricht. Jesus zeigte diese Haltung im Umgang mit anderen, aber auch im Umgang mit sich selbst. Er hatte ja freiwillig auf alles verzichtet. Jesus, der Sohn Gottes, kommt zu uns als Kind. Er kommt in einem armseligen Stall zur Welt, obdachlos, wenig später ein Flüchtling. Er ist der Diener, der sich runterbeugt und seinen Jüngern die Füße wäscht. Er wird verhaftet, geschlagen, gedemütigt und stirbt mit wohl 33 Jahren den schändlichen Tod am Kreuz. Der König der Könige. Und in all dem verzichtet er auf seinen Status, auf seine Position und auf seine Macht. Unsere natürliche Lebensbewegung, die geht immer so, möglichst hoch hinaus, möglichst gut dastehen, möglichst gut beurteilt werden. Und die Lebensbewegung Jesu, die geht so. Möglichst tief runter, um alle mitzunehmen, die ganz unten sind. Und auch um uns da zu begegnen, wo wir ganz unten sind und ganz klein mit Hut. An unseren Schwachstellen, an unseren wunden Punkten. Und ganz sicher auch im einstelligen Punktbereich. Ein eigenes Beispiel habe ich da immer vor Augen. Ich habe in meinem ersten theologisches Examen einen einzigen Punkt zu wenig gehabt, der über mein ganzes weiteres Leben entschieden hat. Das hat mich fürchterlich geärgert, aber das war der Punkt, wo Gott eingegriffen hat in mein Leben. Ich glaube, darum geht's, um Freiheit von den Urteilen der Menschen, auch von unserem eigenen Urteil. Das nennt man Demut. Das heißt, sein Selbstbewusstsein überhaupt nicht in Menschen gründen, auch nicht in sich selbst, sondern in Gott. Gott, dem ich meine Stärken verdanke und der mich in meinen Schwächen gnädig ansieht. Und in diese Freiheit zu kommen, das muss man üben. Wir singen noch mal ein Lied und nach dem Lied möchte ich mit euch eine Übung dazu machen. Ich bitte euch, alle mal aufzustehen. Und die Arme mal so über der Brust zu kreuzen. Wird's gleich noch ein bisschen warm, ist der Vorteil. Und für viele ist es hilfreich, wenn man die Augen entweder schließt oder wem das unangenehm ist, so etwas mal vor sich auf den Boden zu gucken, nicht den Blick schweifen zu lassen. Henry Nouwen hat einmal gesagt, viele Menschen sind ausgebrannt, nicht nur, weil sie so viel arbeiten, sondern weil sie ständig die Tür ihres Ofens offen haben. Geistliches Leben, Glauben heißt, die Tür des Ofens zu schließen und das innere Feuer zu hüten, die Glut des Heiligen Geistes. Wir schützen mit dieser Geste den heiligen Raum in uns. Und in dieser Geste können wir auch zärtlich mit uns selber umgehen. Wir nehmen das Gegensätzliche und das Unannehmbare in uns an und vertrauen darauf, dass Gottes Liebe alles in uns, was noch kalt und hart ist, durchdringt und erwärmt. Wir können diese Gebärde auch mit anderen Bildern verbinden. Nämlich auch, ich hüte den heiligen Raum in mir, zu dem die Welt und zu dem die anderen keinen Urteil, keinen Zutritt haben. Die Menschen mit ihren Ansprüchen und Erwartungen, mit ihren Urteilen und Beurteilungen können dahin nicht vordringen. Ich schütze den Raum, in dem mich niemand verletzen kann. Auch meine eigenen Gedanken und Emotionen, meine Ängste und Sorgen, meine Selbstentwertungen und vielleicht auch Selbstbeschuldigungen haben keinen Zutritt zu diesem inneren Raum. Diesen heiligen Raum, den Ort der Stille in mir, den muss ich nicht schaffen. Der ist immer schon da. Die Stille, der Raum, in dem die Welt schweigt, in dem Gott wohnt, die ist immer schon in mir, auch im Prüfungstrubel. Und dort, wo Gott, wo Christus in mir wohnt, bin ich heil und ganz und komme in Berührung mit meinem wahren Selbst, mit dem Bild, was sich Gott von mir gemacht hat. Ich spreche noch das alte kirchliche Abendgebet. Herr, kehre ein in dieses Haus und lass deine heiligen Engel darin wohnen. Sie mögen uns in Frieden behüten. Und dein heiliger Segen sei allezeit um uns und in uns und um uns. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.